Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Freitag, dem 22. November 2013. Heute mit folgenden Themen. Lieber präventiv als zu spät. Die Berner Grünen lancieren ihre Stop-Fracking-Initiative. 50 Jahre Kennedy-Attentat. Die Ermordung vom US-Präsidenten läutete ein neues Zeitalter der Schweizer Außenpolitik ein. Und dann zu etwas ganz anderem. Die legendäre britische Komikertruppe Monty Python kommt nach 30 Jahren zurück. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Behindertenbetreuung und Spitex im Kanton Bern sind mit einem blauen Auge davongekommen. Dafür muss die Psychiatrie umso mehr federn lassen. Bei den Verhandlungen um das Sparpaket ist die bürgerliche Mehrheit im Grossen Rat dem Antrag der Finanzkommission gefolgt. Um die Sparmaßnahmen bei Alten- und Behindertenbetreuung abzufedern, müssen nun die psychiatrischen Kliniken in den kommenden Jahren fast 9 Millionen Franken einsparen. Die Berner Regierung geht davon aus, dass allein in den grossen Kliniken fast 60 Vollzeitstellen wegfallen. Die Schweiz hat die Einreisebestimmungen für syrische Flüchtlinge erneut verschärft. Neu prüft das Bundesamt für Migration BFM die finanzielle Lage der Flüchtlinge aus Syrien. Laut einem Bericht von 10 vor 10 müssen sie sich verpflichten, in den ersten 3 Monaten bei ihren Verwandten zu wohnen, welche auch für ihren Unterhalt aufkommen müssen. Das BFM begründete diese Maßnahme mit der hohen Zahl von Asylsuchenden. Flüchtlingsorganisationen sind empört über die neue Verschärfung. Nur 2 Monate, nachdem der Bundesrat die Einreisebestimmungen für syrische Flüchtlinge gelockert hatte. In der Schweiz gibt es immer mehr demenzkranke Menschen. Laut offiziellen Zahlen sind es über 100.000. Jährlich kommen rund 25.000 neue Fälle dazu. Nun haben Bund und Kantone eine nationale Demenzstrategie verabschiedet. Ziel ist, die Öffentlichkeit besser über die Krankheit zu informieren. Zudem wollen Bund und Kantone die ambulante Betreuungshilfe ausbauen und die Früherkennung und Behandlung in Spitälern und Heimen verbessern. Betreuende sollen bei der anspruchsvollen Pflege ihrer Angehörigen besser unterstützt werden. Es harzt gewaltig bei den Verhandlungen an der UNO-Klimakonferenz in Warschau. Gestern haben große Umweltschutzorganisationen den Gipfel aus Protest verlassen, weil bisher rein gar nichts rausgekommen sei. Streitpunkt ist die finanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer durch die Industriestaaten, aber auch die Schwellenländer, vor allem China, Brasilien und Indien, stellen sich quer, sie sträuben sich gegen verbindliche Klimaziele. Die Verhandlungen in Warschau dauern noch bis morgen an. Sie sind aber nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Paris. Dort soll in 2 Jahren ein weltweiter Klimavertrag verabschiedet werden. Und noch zum Wetter. Am Wochenende ist es stark bewölkt mit vereinzelt Regen oder Schnee. Mit Biese steigen die Temperaturen auf bis zu 4 Grad. Die kommende Woche beginnt trocken, aber neblig bei um 2 Grad.
Rabe Info 95,6.
Es hagelt grüne Initiativen. Nach der Lancierung der Kulturland-Initiative diesen Dienstag doppeln die Grünen vom Kanton Bern heute nach. Sie starten die Unterschriftensammlung für ihre Fracking-Initiative. Fracking ist eine umstrittene Methode der Erdöl- und Erdgasförderung. Sie wird vor allem in den USA praktiziert. In der Schweiz gibt es noch keine konkreten Pläne für Rohstoffförderung mittels Fracking. Deshalb mag die Initiative etwas realitätsfern wirken. Doch es gehe nicht einfach darum, Propaganda für die Berner Grossratswahlen im Frühling 2014 zu machen. Auch nicht um eine reine Symbolik, sondern um eine ernstzunehmende Problematik. Das sagt Regula Canz, Geschäftsführerin der Grünen Kanton Bern, gegenüber Karin Bachmann.
Fracking ist eine Methode, mit der Erdgas und Erdöl aus tiefen Gesteinsschichten gelöst werden soll. Dafür müssen Millionen von Litern Wasser und Chemikalien in den Boden gepresst werden, um diese Erdgas- und Erdölvorkommen aus dem Boden zu lösen.
Was waren die Grünen denn mit der Initiative, die sie heute starten?
In den USA hat Fracking als neue Methode zur Erdgasförderung einen regelrechten Boom ausgelöst. Heute werden die verheerenden Folgen sichtbar. Die Böden werden durch Fracking verschmutzt, das Grundwasser wird verschmutzt und vor allem bedeutet Fracking natürlich auch eine Verlängerung der Abhängigkeit von fossilen Ressourcen. Wir wollen mit unserer kantonalen Initiative verhindern, dass es im Kanton Bern überhaupt jemals so weit kommen kann.
Eben, Sie haben es gesagt, in den USA ist es schon eine Realität. Sie haben in den USA haben Sie begonnen, Anfang der 2000er Jahre verstärkt Erdgas mittels Fracking zu fördern. Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Gibt es da schon interessierte Gruppierungen, die Fracking anwenden wollen?
Die Debatte rund um Fracking hat die Schweiz im Jahr 2013 erreicht. Die Berner Zeitung hat beispielsweise im Februar getitelt, das Gasfieber flammt wieder auf. Und was wir feststellen ist, dass es massive Lobbying-Aktivitäten der Erdöl- und Erdgasbranche gibt, die landauf, landab Veranstaltungen zum Thema Fracking organisiert.
Fracking ist ja noch nicht Realität im Kanton Bern und auch nicht sonst wo in der Schweiz. Ich habe gelesen, diese Methode ist einerseits auch mit enormen Kosten verbunden. Und gibt es nicht in der Schweiz schon sehr viele Regelungen, die die Gewinnung von fossilen Rohstoffen beschränken? Vielleicht meine Frage, handelt es sich denn wirklich um ein Problem in der Schweiz, das die Schweiz in naher Zukunft betreffen könnte? Oder geht es den Grünen vielleicht einfach um eine symbolische Wirkung mit der Lancierung dieser Initiative?
Wir sind überzeugt, dass die Lobbying-Aktivitäten der Erdöl- und Erdgasbranche ja nicht ohne Grund am Laufen sind. Also hier bestehen sicher Bestrebungen, auch in der Schweiz nach Vorkommnissen zu suchen. Gemäß Aussagen aus dieser Branche sind es derzeit rund 10 Firmen, die interessiert sind, nach Erdgas zu suchen. Und wir sind überzeugt, dass es hier auch ein Grundsatzstatement braucht, dass die Förderung von Erdgas und Erdöl nicht der energiepolitische Weg ist, den die Schweiz gehen will. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. In den 90er Jahren gab es eine Abstimmung zum Thema Schneekanonen. Damals haben alle versichert, dass man Schneekanonen nur sehr spärlich einsetzen würde bei ganz großem Bedarf. Heute haben wir die Situation, dass eigentlich an jeder Piste und in jedem Skigebiet massiv mit Schneekanonen beschneit wird. Also von daher geht es uns auch klar darum, von Anfang an ein klares Zeichen zu setzen, dass wir nicht mit der Förderung von Erdgas in die energiepolitische Zukunft steigen wollen.
Das Problem würde eigentlich dann die ganze Schweiz betreffen. Wäre es denn nicht sinnvoller, eine schweizweite Initiative zu lancieren, als dies auf den Kanton Bern zu beschränken?
Es ist rechtlich heute so, dass in der Schweiz die Kantone die Hoheit haben über den Abbau von Rohstoffen, die im Untergrund liegen. Und von daher ist es richtig und auch stufengerecht, dass wir diese Initiative kantonal lancieren.
Das sagt Regula Canz, Geschäftsführerin der Grünen vom Kanton Bern.
95,6. Rabe Info.
Heute vor 50 Jahren wurde US-Präsident John F. Kennedy ermordet. Zwei Tage später wurde auch der mutmaßliche Attentäter Lee Harvey Oswald erschossen. Kein Wunder, ranken sich um das Attentat zahlreiche Verschwörungstheorien. Waren es die kommunistischen Kubaner oder der amerikanische Geheimdienst CIA oder die Mafia? Ein wichtiger Grund für die zahlreichen Legenden ist, Kennedy hatte eine sehr starke Ausstrahlung. Er war jung, dynamisch und attraktiv. Seine Ermordung löste weltweit Bestürzung aus, so auch in der Schweiz. Für den damaligen Bundesrat läutete die Ermordung Kennedys ein neues Zeitalter in der Schweizer Außenpolitik ein. Das sagt der Historiker Sascha Zahler. Zahler leitet das Forschungsprojekt Diplomatische Dokumente der Schweiz, kurz DODIS. DODIS arbeitet die Dokumente der Schweizer Außenpolitik auf, wenn sie nach 30 Jahren Geheimhaltung öffentlich werden. Auch zum Tod von Kennedy gibt es spannende Dokumente aus der Schweiz. Michael Spahr wollte von Sascha Zahler wissen, ob er jetzt wisse, wer John F. Kennedy ermordet hat.
Nein, wir wissen nicht, wer Kennedy ermordet hat, aber wir wissen, wie die Schweiz, die offizielle Schweiz, darauf reagiert hat.
Heute würde man sagen, okay, so ein bedeutender Staatsmann stirbt, der Bundespräsident reist höchstpersönlich ans Begräbnis. Wie war das damals, 1963, damals noch mitten im Kalten Krieg?
Man muss wissen, dass die Schweiz als eine, sagen wir, tief verwurzelte republikanische Tugend eine große Mühe hat mit all dem, was große Darstellung, also das Protokoll, die Diplomatie, das Reichtum. Und aufgrund der Neutralität definiert die Schweiz eine höchst zurückhaltende Politik in Bezug auf Auslandsreise von Bundesräten. Eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen gab es keine offizielle Auslandsreise von Bundesräten. Und bei solchen Fällen hat man normalerweise einfach den akkreditierten Schweizer Botschaft im betreffenden Land entsandt als offizielle schweizerische Delegation.
Nun aber ist man über den eigenen Schatten gesprungen und hat nicht den Bundespräsidenten, aber immerhin den Schweizer Außenminister Bundesratwahlen an die Trauerfeiern in Washington geschickt. Wie kam es zu diesem Entscheid?
Zunächst hat das Außendepartement gedacht, auch in diesem Fall schicken wir den schweizerischen Botschafter in Washington. Und danach hat man zuerst gemerkt, wie groß weltweit die Trauer für dieses Ereignis war und auch schrittweise gemerkt, dass alle anderen Staaten ihre Außenminister oder sogar den Staatspräsidenten entsandt hat. Und dann fand eine Sitzung des Bundesrates und der Bundesrat hat das eingehend diskutiert. Und da gab es eben die Bundesräte, die eher für eine Öffnung, für eine Normalisierung der Praxis und die, die eher zur Zurückhaltung gemahnt haben. Und am Ende haben sich die Bundesräte, die eher mit der Außenpolitik zu tun hatten, also natürlich Wahlen als Außenminister, aber auch Schaffner in Bezug auf der Volkswirtschaft und den Handel. Also diese Linie hat gesiegt. Man hat quasi gesagt, diesen Todesfall ist so tragisch, im Protokoll steht sui generis, also ein Einzelfall, und als Einzelfall ist es somit auch kein Präzedenzfall. Also wir können in diesem Fall einen Bundesrat entsenden. Wenn wir es jetzt nicht tun würden, aufgrund der Neutralität, würden wir als herzlos angesehen werden und der Schaden wäre dann größer.
Ein bisschen ein Präzedenzfall wurde es dann doch, weil ja die Schweiz dann auch begann, ein bisschen mehr zu reisen, also diese offizielle Schweiz, diese Bundesräte.
Ja, ganz eindeutig kann man sagen, dass es eine Art Präzedenzfall war. Es gab schon früher Besuche von Bundesräten im Ausland, aber höchst selten. Und diese war sozusagen der erste offizielle Besuch anlässlich einer Beerdigung. Es finden dann in den 60er Jahren weitere Staatsbegräbnisse. Man kann durchaus sagen, dass im Laufe der 60er Jahren die schweizerische Praxis sich normalisiert und gegen Ende der 60er Jahre Bundesräte in Anführungszeichen normal im Ausland reisen.
Sie haben es vorher gesagt, es werden oft dann auch eben Interessen damit verknüpft. Der Volkswirtschaftsdirektor war auch immer interessiert an guten Kontakten im Ausland. Heute gehört es eigentlich zum Normalfall, dass jetzt zum Beispiel ein Johann Schneider-Ammann oft im Interesse der Industrie in der ganzen Welt herumreist. Inwiefern hat diese Reise ans Begräbnis von John F. Kennedy, versuchte man noch, die mit wirtschaftlichen Interessen zu kombinieren?
Sehr stark. Am Tag nach der Beerdigung fand ein Treffen zwischen Bundesrat Wahlen und Dean Rusk, also den amerikanischen Außenminister, Secretary of State. Und da hat man ganz kurz natürlich Bezug genommen auf den tragischen Fall und die ganze den zweiten Teil der Unterredung war nur politische Fragen gewidmet, nämlich damals das große Problem des Imports in den USA von Schweizer Uhren. Also die USA haben große Zölle auf Schweizer Uhren gesetzt und da gab es große wirtschaftliche Interessen. Das Wesen der Diplomatie ist ja, schweizerische Interessen im Ausland zu vertreten und womöglich durchzusetzen.
Das sagt Sascha Zala, Leiter vom Forschungsprojekt Diplomatische Dokumente der Schweiz. Die Akten von damals gibt es im Internet unter www.dodis.ch.
Rabe Info 95,6.
Wer hat Brian, dem Zeitgenossen von Jesus Christus, einen Film gewidmet? Wer hat statt galoppierende Pferde Kokosnüsse zum Klappern gebracht? Die Antwort lautet Monty Python. Ende der 60er Jahre startete die legendäre britische Komikertruppe ihre Fernseh-Sketchshow Monty Python's Flying Circus. In den 70er und 80er Jahren folgten Filme und Bühnenshows. Die Monty Python-Truppe hat mit ihrem schrägen Humor weltweit KomikerInnen beeinflusst. Der sprichwörtliche britische schwarze Humor wurde mitunter dank Monty Python zu einem der wichtigsten Unterhaltungsexportprodukte Britanniens. Vor 30 Jahren fabrizierten sie das letzte gemeinsame Großprojekt, den Film «The Meaning of Life». Dann trennten sich ihre Wege. Gestern nun die Sensation, Monty Python kündigte an, ein Comeback zu feiern. Michael Spahr hat die Details, aber zuerst zu etwas ganz anderem.
And now for something completely different.
So begann jeweils die legendäre Fernsehsendung Monty Python's Flying Circus. Von 1969 bis 1974 lief die Sendung auf dem britischen Staatssender BBC. Gleichzeitig und danach entstanden Kinofilme und Bühnenshows, 1983 dann das letzte gemeinsame Werk von Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Nach dem Film The Meaning of Life, der Sinn des Lebens, suchten die Pythons solo nach neuen Sinnen in ihrem Leben. 1989 starb Graham Chapman, ab und zu noch kamen die überlebenden Pythons für kurze Auftritte zusammen. Allerdings ein neues Monty Python-Projekt schien ausgeschlossen. Eric Idle sagte mal, das passiere erst wieder, wenn Graham Chapman von den Toten auferstehe. Immerhin, fügte er an, sei man mit seinem Manager am Verhandeln. Dann die Sensation gestern Mittag von unseren Kollegen von der BBC aufgezeichnet.
Yeah, I'm here to talk about some news that leaked earlier this week, in fact. The news that they were indeed to reunite for a live show.
Monty Python macht wieder eine gemeinsame Show, eine Wiedervereinigungsbühnenshow. Für den Austragungsort hätten sie, wie bei der Fußball-WM, einen Wettbewerb ausgeschrieben. FIFA-Präsident Sepp Blatter habe Monty Python beraten, den meist bestechenden Kandidaten auszuwählen.
Here's the announcement. Yes, thank you very much, Mr. Gilliam. Thank you. Drum roll, please. City has made the highest bid and will be hosting the Monty Python Live reunion show is Qatar.
No.
Okay, here it is, ladies and gentlemen. The second highest bid. And the city that will host the Monty Python Live reunion show is London!
Statt Katar wird es schließlich London. Am 1. Juli nächsten Sommer startet die Show in der Stadt, wo das Monty Python-Abenteuer vor gut einem halben Jahrhundert angefangen hat. Zu sehen gibt es die alten Muster.
I think you can expect a little comedy, a lot of pathos, some music and a tiny bit of ancient sex.
And some... some cross-dressing. I think Mike's going to dress up.
Yeah, that'll be cross-dressing. Yeah.
Are you Mike?
Ein bisschen Komödie, viel Pathos, ein kleines bisschen Seniorensex und natürlich Transvestismus. Das erklärt Eric Idle, mit 70 der zweitjüngste der Pythons. Man werde auch versuchen, den verstorbenen Graham Chapman auf die Bühne zurückzubringen.
There will be medical teams available, weren't there, during the show?
Yeah, I hope so, yeah.
Each got our own nurse.
Für alle Fälle werde jeder noch lebende Python seine eigene Krankenschwester bei den Aufführungen dabei haben.
And now for something completely different.
überraschende Wendungen, eine verzerrte Wirklichkeit, zuweilen völlig albern, oft aber auch hochintelligent. Die Komikertruppe Monty Python hat es mit ihrem skurrilen Humor sogar geschafft, ein eigenes Wort in die englischen Wörterbücher zu bringen. Pythonesque. Pythonesque sei etwas, das an den absurden und surrealen Humor der Komikergruppe erinnere, steht im Oxford Dictionary. Auch der Ausdruck für unerwünschte E-Mail-Werbung, Spam, geht auf einen Sketch der Pythons zurück.
You call that egg bacon spam and sausage without the spam?
I don't like spam!
Steer, don't cause a fuss, I'll have your spam. I love it. I'm having spam, 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 baked beans, spam, spam, spam and spam.
Spam, 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 spam,
spam. Baked beans are off!
Spam bezeichnet Büchsenfleisch. Im Monty Python-Sketch werden die Komiker von diesem Fleisch überhäuft. Legendär ist auch der tote Papagei. John Cleese beschwert sich im Laden darüber, dass man ihm einen toten Papageien angedreht habe. Zoohändler Michael Palin hält an der Lüge fest.
Oh no, he's resting.
But matey, I know a dead parrot when I see one. And I'm looking at one right now.
No, no, he's not dead, he's resting, you know. Remarkable bird, the Norwegian blue, innit, eh? Beautiful plumage.
A plumage? Don't enter into it. He's stone dead.
No, no, he's resting.
Die Sketche von Monty Python aus den 70er Jahren funktionieren heute noch. Sie bringen zuweilen zwar aus unterschiedlichen Gründen Menschen in den verschiedensten Kulturkreisen zum Lachen. Allerdings ist es noch nicht klar, ob die Wiedervereinigungsshow auch außerhalb Londons gespielt wird. Die Pythons erklären, es gäbe auch Möglichkeiten, sie wiederzusehen, ohne jetzt gleich ein Ticket zu kaufen.
But we will be filming it and we will, you know, obviously try and flog it later.
Yeah. For any broadcasting organisation.
It's in the bid.
And okay. I'm buying some tickets up in advance, so if you really can't get tickets and are willing to pay about 5 or 6 times the real price, just give me a buzz.
Yeah.
We can work out a deal, I'm sure.
I'll have a few too.
Die Show werde gefilmt und dann natürlich für viel Geld verkauft und Terry Gilliam verspricht, auf dem Schwarzmarkt ein paar Tickets zum 6-fachen Preis anzubieten. Der Filmregisseur macht aber gleichzeitig klar, es werde vorläufig keinen neuen Film geben. Zu sehr gingen sich die Pythons gegenseitig auf die Nerven, müssten sie monatelang zusammen sein. So werden sich die Fans wohl noch eine Weile mit den alten Sketchen begnügen müssen, wie zum Beispiel dem Lumberjack, dem Holzfäller.
Oh, I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day.
He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day.
I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have buttered scones for tea.
He cuts down trees, eats his lunch, he goes to the lavatory.
Sleep all night and I work all day. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars.
He cuts down trees, skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hangs around in bars.
I'm a lumberjack and I'm okay. Sleep all night and I work all day. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa.
Cuts down trees, he wears high heels, suspenders and a bra.
What a girl!
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute und diese Woche. Um 6 Uhr wird die Sendung wiederholt. Die nächste aktuelle Sendung gibt's am Montag wieder um 11 Uhr. Zum Nachhören gibt's das Info auch als Podcast unter rabe.ch. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Karin Bachmann. Damit verabschiede ich mich, Wilma Rall. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.